als ich das erste Mal nach Erfurt kam, habe ich einen Dialog mitbekommen und da sagte einer, Wien, andere, ja, und der nächste, und sonst so, ja, muss ja. Ich sage, Wien, ne? Was Wien? Eine neue Sprache, und dabei kam ich ja nicht aus dem Ausland, also ich kam ja noch schon aus Thüringen, nicht so direkt, also Gera ist ja schon noch Thüringen, wobei Erfurt ja auch nicht immer Thüringen war, waren ja die Letzten, die dazugekommen sind, und einer, der aus Erfurt kommt oder ein Buch über Erfurt geschrieben hat, ist Mirko Krüger, und den begrüße ich jetzt. Hallo Mirko, schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Du bist frisch erholt, kommst aus dem Urlaub, bist noch ein bisschen stimmgeschädigt durch die blöden Klimaanlagen. Ansonsten machst du einen guten, sommerlichen, sonnigen Eindruck.
Naja, wenn man 3 Wochen lang nicht auf Arbeit war, hat sich erholt.
Naja, aber die Arbeit, die du machst, die ist ja praktisch eine Passion. Du bist Journalist, Tagesjournalist bei der Thüringer Allgemeinen, also schreibst täglich, aber du schreibst auch Bücher. Und das ist sozusagen das, was, kann man sagen, dein Hobby ist, oder das, was du, wo du nicht den Druck verspürst zu müssen. Also Journalisten müssen ja jeden Tag, und beim Buchschreiben, das darfst du, kannst du und willst du?
Naja, ich korrigiere mal, auch wenn ich das ungern tue. Tatsächlich bin ich weniger im Tagesgeschäft unterwegs, als ich das früher noch war. Also ich habe viele Jahre lang täglich recherchiert, täglich geschrieben.
Lokal auch Erfurt, ne?
Ich war auch Lokalchef in Erfurt einige Jahre. Tatsächlich ist es so, dass ich jetzt vor allem leitend tätig bin, und das führt natürlich auch dazu, dass man eben nicht mehr jeden Tag losziehen kann und kann recherchieren und schreiben. Man hat einfach schlicht wirklich andere organisatorische Aufgaben. Es ist ja eine Zeitung, ist ja ein Riesenunternehmen letztlich. Und das ist dann aber für mich ein schönes, ich sag mal, ein schöner Ausgleich, ein schönes Ventil letztlich, auch bestimmte Recherchelüste oder Schreibgelüste auszuleben. Und deswegen schreibe ich seit einigen Jahren besonders gern, wenn ich den Zeit dazu habe, bestimmte Bücher.
Aber du musst täglich liefern, nämlich eine Zeitung, die wird jeden Tag oder fast jeden Tag, also Sonntag, gedruckt. Das ist auch schon ein gewisser Druck, eine gewisse Anspannung. Selbst wenn du täglich nicht schreibst, bist du ja dafür verantwortlich, dass es passiert. Ist doch, stelle ich mir wahnsinnig stressig vor, jeden Tag eine Zeitung abliefern zu müssen.
Ja, Zeitung ist glaube ich, immer Stress. Das gehört dazu. Man braucht auch ein bestimmtes Level, auf dem man fährt. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Das ist natürlich, Journalist ist, also das ist meine Auffassung, Journalist ist man sozusagen aus mehr oder weniger aus Berufung heraus, weil es einfach eine Leidenschaft ist, und dann macht das auch ungeheuer Spaß. Also natürlich ist es Stress, aber ich würde das niemals darauf reduzieren.
Du bist ein alter Hase, hast also in vielen Bereichen gearbeitet, kennst den Journalismus, das Tagesgeschäft, die Medienbranche und so weiter. Und im Moment ist ja eine Vertrauenskrise, eine Spaltung der Gesellschaft, politisch, also sowas von einem Umbruch. Hättest du vor 20 Jahren gedacht, dass das möglich ist, dass mal so die Medien so unter Druck stehen, unter so einem Generalverdacht, so einem Vertrauensverlust, dass die Gesellschaft so gespalten ist? Also wir haben ja mit der Wende übrigens so viel erlebt, aber das jetzt hat auch schon eine spezielle Dimension, oder?
Also ich glaube, dass es fast alle von uns ziemlich unerwartet getroffen hat, dass das so passieren kann. Also gerade der Vergleich mit der Wende ist, glaube ich, ein ziemlich guter, weil normalerweise DDR-Medien eigentlich einen Vertrauensverlust erlitten hatten, aber es war genau andersrum. Auch die Journalisten haben sich in der Wende sozusagen neu besonnen, haben sich neu gefunden und sind sozusagen mit den Leuten ein großes Stück des Weges gemeinsam gegangen, sozusagen Seite an Seite. Und das hat, glaube ich, viel Vertrauen auch geschaffen. Und dass das Ganze dann, ich sag mal, 20, 25 Jahre später kippen kann, das war schon, ich sag mal, ein ziemlicher Tiefschlag auch für viele von uns, und damit muss man auch umgehen lernen, das muss man auch verarbeiten lernen, und wir haben bis heute dran zu knabbern.
Und würdest du auch von einer Spaltung der Gesellschaft reden, dass dann so Risse und ein Streit durch Familien geht, dass Menschen, also dass man sogar schon vermeidet, politische Diskussionen anzufangen, weil man fürchtet, es endet irgendwie immer wieder bei dem gleichen Thema?
Spaltung ist mir ehrlich gesagt ein zu harter Begriff. Risse gibt es zu 100%, die gibt es auch in Familien, da wird sehr kontrovers diskutiert. Andererseits, wenn wir ehrlich sind, das gehört dazu. Ja, man muss sich auseinandersetzen, man muss sich reiben, wenn man Werte hat und bestimmte ideale Vorstellungen und wie man leben will, dann muss er dich dafür auch einsetzen, dann muss er auch debattieren, muss er diskutieren, und dazu gehört eben auch, dass man bestimmte Dinge auch einfach tatsächlich aushalten muss. Man muss auch andere Meinungen aushalten. Ich weiß, dass es gerade auch für uns Journalisten manchmal ziemlich schwer ist, andere Meinungen auszuhalten, aber wenn wir ganz ehrlich sind, das gehört dazu.
Mhm. Und dann darf man nicht so einen Knetsch erzählen. Du hast ein Buch geschrieben, Erfurt für Klugscheißer. Finde ich das schon mal gut, dass du sagst, also man kann ja eigentlich alles nach Wikipedia nachlesen. Es gibt schon das ein oder andere Buch über Erfurt. Jetzt hast du so ein kleines Fiebelchen geschrieben und dann schreibst gleich Erfurt für Klugscheißer. Vielleicht auch etwas selbstironisch sagen, ich habe nicht die Wahrheit gepackt, ich habe nur das aufgeschrieben, was mir durch den Kopf ging und was ich selber lustig finde. Allerdings ist es auch für dich ein Anspruch, populäre Irrtümer aufzudecken und andere Wahrheiten zu schreiben. Die werden wir mal durchgehen. Mit so einem Buch ist ja heutzutage schwierig. Früher, seinerzeit hat man gesagt, wenn, also wir hätten jetzt beide mal unseren Salbeitee getrunken oder vielleicht auch ein Bierchen, so ein Hopfentee oder was auch immer und hätten in der Kneipe gesessen. Und ich hätte gesagt, also hier seinerzeit war die Knackwurst, kam ursprünglich aus Gera, wurde dann umbenannt in den, und er sagt, da stimmt nicht. Ich sage, Moment, das ist meint er noch. Und er sagte, nein, die Geschichte ist folgendermaßen. Und dann hätten wir gesagt, Wettmar. Kennst du noch, oder?
Ja, klar.
Wettmar, hätten wir uns die Hände gegeben, so, und hätten wir einen Wetteinsatz, Kasten Braugoldbier oder
eine Knackwurst.
Oder eine Knackwurst, ja. Was weiß ich. So, und dann hättest du, und dann hätten wir aber Wochen später das irgendwann rausbekommen oder auch nicht, und dann wäre der Wetteinsatz fällig gewesen. Also man konnte das an dem Abend dann nicht mehr klären, weil in der Kneipe nicht ein Lexikon stand, selbst das ist ja auch nur von ein paar Leuten geschrieben worden. Die Zeiten haben sich geändert, das ist alles sofort überprüfbar, ist auch schwierig, oder?
Das ist total schwierig, aber es ist auch eine Chance. Aber wenn wir schon bei der Kneipe bleiben, ich finde das eigentlich schlimm, wenn du heutzutage tatsächlich in eine Kneipe gehst, wie viele Leute ein Handy in der Hand haben und drauf rumdaddeln. Wahrscheinlich reden sie dann auch per Handy miteinander, per WhatsApp oder wie auch immer. Also ich finde das teilweise wirklich, wirklich erschreckend. Also so eine gewisse Ungewissheit ist eigentlich auch nicht schlecht. Die bringt einen voran. Ja? Man wird ja ein bisschen so getrieben. Krieg's doch einfach raus. Ja? Also meinetwegen, ich will dem Carsten Rose irgendwann mal zeigen, dass ich recht habe an dem Punkt. Also muss ich das in Ruhe irgendwann mal recherchieren. Aber ich muss es vielleicht auch nicht gleich in diesem Moment rauskriegen. Ja, das hat ein bisschen was so vom Besserwissen oder so.
Naja, es konnten Leute Geschichten erzählen, Stories erzählen, ohne dass sie sofort verifiziert und überprüft worden sind. Oh nee, wisst ihr, und man konnte mal Dinge im Unklaren lassen. Das ist ein völlig neues Zeitalter, oder? Das ist das Zeitalter der Überprüfung und der sofortigen Dokumentation und des Abgleichs. Ist nicht besser, nicht schlechter, es ist einfach nur völlig anders, oder?
Das sehe ich grundsätzlich genauso, aber andererseits ist das natürlich auch, also ich sehe das zumindest so, das ist eine Chance. Es weckt natürlich irgendwo vielleicht auch gewissen Protest, auch gewisse Sehnsüchte. Also ich möchte jetzt nicht so sogenannte gute alte Werte beschwören, weil ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was gute alte Werte sind. Aber zum Beispiel mal zu sagen, ich möchte einfach mal ein Buch in der Hand haben. Egal welcher Couleur, ob das ein Roman ist, ein Lexikon, ob das ein humoristisches Buch ist, ist erstmal vollkommen egal. Ich möchte mich einfach hinsetzen, möchte drin lesen, möchte drin blättern. Ich möchte dieses haptische Gefühl haben. Also so eine Sehnsüchte entstehen natürlich auch und die kann man natürlich wahrscheinlich auch ganz gut, wie auch immer, befriedigen.
Bevor wir einsteigen mit den Geschichten übers Glänern, übers Rädern, über die Biereigen, über die Hansestadt Erfurt, die ja vielleicht irgendwann mal bald am Meer gelegen hätte, über vieles müssen wir mal Erfurt. Es gibt spezielle Begriffe, die ich auch erst, als ich 88 nach Erfurt gekommen bin, lernen musste. Was ist ein Horpel? Ne, zum Beispiel, das kannte ich überhaupt nicht. Also eine Art Kopfnuss, also so ein Horpel. Wie würdest du mit deinen Worten beschreiben, was ein Horpel ist? Der Horpel, das Horpel, die Horpel?
Ein Horpel?
Eine Horpel.
Mit Horbel mit B.
Mit B.
Mit B.
Horbel.
H-O-R-B-E-L.
Horbel.
Eine Horbel ist eigentlich eine Kopfnuss.
Also wenn ich so, oh hier.
Kriegst gleich eine Horbel.
Oder hast jetzt wieder mal Mist erzählt im Radio.
Kriegst du so ein paar. Kriegst du mal schnell eine gelangt, ja.
Genau.
Aber eher so mit, eher so
liebevoll.
Mit der Faust so auf den Kopf geditscht, ne?
Also so, dass es nicht ganz so schlimm wehtut, also nicht praktisch klatscht.
Also ich glaube, dass das schon ganz schön wehtut, ja. Also ich möchte es jetzt nicht ausprobieren, aber das tut weh. Ja.
Okay. Dann, was ich auch gelernt habe, ist knetschen. Wollen wir knetschen? Ich sag, was wollen die jetzt ausquetschen? Was wollen die jetzt knetschen? Ja. Das heißt, knetschen heißt miteinander reden, plaudern, labern.
Ja, also im Grunde das, was wir seit 10 Minuten machen, ja.
Ja, also wir knetschen. Aber wenn man sagt, erzähl kein Knetsch, ist es wieder eine andere Bedeutung, oder?
Ja, erzähl kein Knetsch heißt eigentlich, erzähl eigentlich kein Blödsinn, ja.
Also wenn wir knetschen, erzählen wir aber nicht grundsätzlich Blödsinn.
Nee. Das ist also immer ein bisschen situativ bedingt. Also knetschen ist eigentlich was Schönes. Ja? Das ist ja im Grunde das Neudeutsch, was man als Smalltalk, wie auch immer, bezeichnen würde. Und wenn man ein bisschen so knetscht, dann verständigt man sich, da hat man ein bisschen so Spaß dabei, erzählt sich vielleicht auch irgendwelche Geschichten. Aber wenn man zu jemandem sagt, mach keinen Knetsch, dann heißt es eigentlich, mach keinen Blödsinn, erzähl keinen Blödsinn, bleib bei den Tatsachen.
Und man sagt, oh, das ist doch Knetsch. Aber am Anfang dachte ich, was meine ich denn? Oh, das ist doch Knetsch, das ist doch Quatsch.
Ja.
Das ist Blödsinn. Also es stimmt nicht. Ist doch Knetsch. Das ist Mist jetzt so. Okay. Und dann kann man es natürlich gleich überprüfen. Knetschen, dann Horbel. Und was ich auch immer noch lustig finde, wenn man orzt.
Ja. Orzen ist wunderschön, ja. Als Begriff zumindest.
Ich dachte, das klingt wirklich wie erbrechen, rumkotzen. Aber Orzen ist, wenn man was auf dem Teller übrig lässt.
Ja, so auch ein bisschen so beim Essen rumschweinzen, dass die Krümel durch die Gegend fliegen.
Ach, das auch schon, ne?
Ja, also ich glaube, also Orzen ist einfach, ich sag mal, sind schlechte Essgewohnheiten, glaube ich. Ja.
Also so schlechte Essgewohnheiten, weil ich habe gelernt, das ist, wenn man was übrig lässt. Das ist ja auch,
ja, das gehört mit dazu. Also es geht im Prinzip um die Ordnung auf dem Teller oder auch daneben. Es fallen die Krümel daneben, weil sich ja, es sieht einfach unappetitlich vielleicht am Ende aus. Also man orzt drum. Ja.
Rumorzen.
Aber wir haben ja eine ganze Menge Zuhörer. Vielleicht ruft auch noch der eine oder andere an und sagt, es gibt eine ganz andere Interpretation dafür.
Ja. Ja. Das ist ja mal so mit diesen alten Begriffen, die ja vielleicht auch aussterben, sich verändern, die Bedeutung sich verändert. Und aber Dinge bleiben natürlich auch. Zum Beispiel Glennern, was man im Winter machen kann, wenn es richtig auch gefriert, was ja selten, wir haben ja keinen richtigen Winter mehr, ist ja das, dafür schöne Sommer. Glennern ist so Schlittern auf der Straße?
Ja, auf Eisflächen, die spontan entstehen oder wenn man irgendwo ein bisschen, ich sag mal, ein glattes Pflaster hat. Also man rutscht einfach auf den Schuhen. Man nimmt einen kurzen Anlauf, zack, und rutscht. Man braucht keine Schlittschuhe und gar nichts.
Und was bedeutet Runger? Kommst du runger oder was?
Ja, kommst du runger heißt eigentlich, kommst du runter. Das ist eigentlich so eine Formulierung. Ich klingle bei meinen Nachbarn und das Nachbarskind kommt raus und sagt, kommst du mit runger oder kommst du runger?
Ja.
Kommst du, und wenn, runger? Das Gegenteil ist dann Nuff, ne? Also ich gehe jetzt wieder Nuff. Nuff, N-U-F-F, würde ich schreiben. Runger und Nuff. Also runter auf den Hof, auf die Straße.
Nuff ist hoch. Und wenn du dann aus dem Fenster blägst, dann...
Ja, dann... Also Pläken gibt's eigentlich zwei, glaube ich, Umschreibungen dafür. Oder wenigstens zwei. Pläken kann erstmal schreien bedeuten. Also unflätig eigentlich schreien, ungehörig schreien. Aber Pläken kann auch tatsächlich weinen bedeuten.
Ach so, ich dachte, wenn der noch rumblägt, dann schreit er rum. Aber ja, der kann auch
bläken. Bläken kann auch weinen sein, ja.
Ah, also so heulen, flennen.
Flennen, ja.
Ah, verstehe. Und das ist Erfurtsch.
Das ist Erfurt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es eine ganze Reihe dieser Begriffe natürlich auch in anderen Orten gibt. Also auch in Nordthüringen beispielsweise stelle ich immer wieder fest, dass also auch sogenannte erfurtsche Begriffe tatsächlich auch genutzt werden.
Also die dann sagen, das ist thüringisch, aber du kennst es als Erfurt. Was ich nicht kenne oder kannte, ist eine Dunzelmohne.
Ja.
Was ist denn das?
Ja, eigentlich ist das ein Blödmann. Es ist ein bisschen so, eigentlich die liebevolle Bezeichnung für
ich denke,
jemand der nicht so ganz helle ist, ja.
Aber ein Dummbittel oder ein Dämmlack ist wieder was anderes.
Nö, das sind einfach andere Umschreibungen, glaube ich, dafür. Das ist also alles dieselbe Kategorie.
Aber Dunzelmohne klingt irgendwie liebevoller, poetischer, ja, als jetzt Dummbittel.
Ja.
Dummfotz.
Es ist halt jemand, der vielleicht ein bisschen schwerverständlich ist oder sich ein bisschen schwerverständlich anstellt.
Aha, okay. Naja, klar.
Eigentlich ein Schimpfwort. Nenn ich eigentlich, es ist ein Schimpfwort, ganz klar.
Also ein Schimpfwort. So, die Gusche, schreibst du in deinem Buch, hat jeder denn so, die Gusche, das kenne ich aber so aus dem Rest von Thüringen auch, die Gusche.
Du kommst ja aus Gera, hast du ja gesagt. In Gera spricht man ja von den Fettguschen, ne?
Richtig, ich wollte es jetzt nicht so haben, die Fettguschen. Aber eine Gusche ist auf jeden Fall Erfurt, aber man könnte so sagen, es ist auch thüringisch. Ja. Ne? Was ich auch nicht kenne, ist Hemmellecker.
Ja.
Was sind das?
Hemmelecker ist eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern. Also Hemme steht für Hemd. Was? Unterhemd oder Oberhemd. Das ist erstmal, glaube ich, egal. Und lecker heißt, steht eigentlich für es leckt, es hängt heraus. Ein Hemmelecker ist jemand, der herumläuft und dem hängt das Hemd heraus.
Ach, aus
dem Hosenbund ist es rausgerutscht und er ist sozusagen ein bisschen liederlich angezogen. Hat beim Hose hochziehen nicht richtig aufgepasst und hinten guckt sein Hemdchen raus.
An den Zeiten, als man ordentlich alles in die Hose gesteckt hat, trägt man alles drüber, egal, aber also es ist ein unordentlicher Mensch, der
wir beide sind heute Hemmelecker, weil bei uns alles rausschaut.
Stimmt, ja, klar. Ich sehe doch nicht schlecht aus. Na gut, okay. Muss ja nicht, also Hemmelecker. So, Kinkerlitzchen und Horbel hatten wir, also Horbel hatten wir schon, tatsächlich mit B geschrieben, lese ich gerade. Kinkerlitzchen, das ist, wenn man so Blödsinn macht oder was
nicht? Ja, genau so.
Herumlungern hat nichts mit Lunge zu tun, Stromern auch nicht, sondern ja, Stromern, Rumlungern,
Gammeln.
Lungern. Rum. Ja. Ja, genau. Würde jetzt auch nicht als typisch Erfurt bezeichnen, aber so ist auf jeden Fall, so wird in Erfurt gesprochen. Ja. Es gibt
ja. Entschuldigung, lass dich unterbrechen. Die Frage ist immer, wird tatsächlich noch so gesprochen? Also als wir uns vorhin begrüßt haben, wir haben uns ja auch nicht mit Wien begrüßt.
Ja,
währenddessen, wenn ich meine Schwester zum Beispiel treffe, die inzwischen nicht mehr in Erfurt wohnt, wir begrüßen uns mit Wien.
Wien, ach so.
Aber einfach schon aus Prinzip. Aber tatsächlich im Alltag ist ja immer die große Frage, spricht man dann tatsächlich noch so oder will man dann im Gespräch mit bestimmten Leuten, die man gut leiden kann, mit denen man sich auch gut versteht, auch Erfurtsch gut versteht, einfach dann immer noch mal so ein kleines so Achtungszeichen setzen und streut dann so ein paar Begriffe ein.
Auch gerade mit den Medienkollegen sollte man nicht zeigen, wo man herkommt dann, oder?
Ach, kann man schon mal machen.
Also ist es mittlerweile anders geworden, dass dann diese Distinguiertheit, ich muss so als Hochdeutsch sprechen und alles, was Ostdeutsch ist, das so ein bisschen, es war zumindest mal eine Zeit, wo sich Menschen auch den Dialekt wegtrainiert haben, gerade in gewissen Bereichen, um nicht als Ostdeutscher, als Sachse, als Thüringer identifiziert zu werden.
Also ich kann nur von mir selbst sprechen. Ich habe irgendwann mal eine Fernsehausbildung gemacht. Dazu gehörte unter anderem auch sogenannte Sprecherziehung. Ich glaube, ich habe irgendwann mal also das ist aber gute 30 Jahre her, ich habe ein ziemlich klares Deutsch gesprochen, ein ziemlich klares Hochdeutsch. Das hat sich dann relativ schnell verloren, weil ich es einfach nicht mehr benutzt habe und nicht mehr angewendet habe, weil es im Beruf auch nicht notwendig war als Zeitungsmann. Inzwischen spreche ich wieder, wie ich früher gesprochen habe und ganz ehrlich, das ist mir vollkommen egal, ob jemand sagt, der kommt aus dem Osten oder nicht. Ich spreche, wie ich spreche und entscheidend ist, was ich sage und nicht unbedingt vielleicht mit welcher Sprachfärbung ich das sage.
Trotzdem hat das ja immer so, ihr seid doch alle Sachsen, also erlebe ich jetzt noch, das ist so doch alles sächsisch. Ja, Leute, ich kann unterscheiden, ob jemand aus Chemnitz, Dresden oder Leipzig kommt. Das sind unterschiedliche Sprachen. Und in Thüringen gibt es auch zig Dialekte. Und selbst innerhalb von Erfurt, was ja auch ländlich geprägt ist, darf man auch nicht vergessen, dass Erfurt nicht die Stadt an sich ist, sondern eine Ansammlung von vielen Dörfern, gibt es ja auch Unterschiede. Also in Nord soll ja ein bisschen was anderes als in anderen Gebieten, oder?
Das kann man sicherlich raushören, ja. Aber ich habe ja eine ganz andere Theorie oder eine ganz andere These. Also ich glaube, dass sich dieses, also gerade auch sprachlich gesehen, dass sich das alles immer mehr vermengt. Also wenn wir mal ganz ganz realistisch zurückschauen, also seit der Wende hat es ja hier in Erfurt eine phänomenale Durchmischung eigentlich letztlich der Leute gegeben. Also ich glaube, Erfurt hat 50.000 oder 60.000 Einwohner verloren und ungefähr genauso viele wieder dazugewonnen. Das heißt, es sind viele reingekommen, es sind viele rausgegangen. Das merkt man auch letztlich im Alltag. Also ich meine, du stehst auch hier als Gera, das ist etwas vollkommen Normales. Okay. Aber ich würde das jetzt nicht mehr wirklich raushören oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass sich da sehr, sehr vieles letztlich, ich sage mal, auch vermischt. Also wenn du mich jetzt zum Beispiel fragen würdest, wie ist so der typische Erfurter beschaffen, wie müsste der sein oder so, das würde mir ungeheuer schwerfallen, das heutzutage zu beschreiben, weil ich wirklich glaube, dass wir einfach in den letzten 25, 30 Jahren eine gigantische Entwicklung erlebt haben. Also auch gerade in diesem, ich sage mal, in diesem soziokulturellen Bereich. Und da haben sich viele Dinge einfach letztlich, ich sag mal, vermischt. Das ist, glaube ich, auch vollkommen normal. Das hast du auf allen Ebenen des Lebens bis hin, also ich mache ein ganz großes Beispiel, Fußball-Weltmeisterschaft. Wir haben uns alle hinterher oder währenddessen beklagt, dass sämtliche Mannschaften diesen Tiki-Taka-Stil spielen, also dieses Einheitliche. Das ist im Grunde dieselbe Geschichte. Also es hat sich sozusagen auf internationaler Ebene alles immer stärker angeglichen und das hast du natürlich auch im ganz, ganz kleinen Erfurter Kosmos, dass also einfach sich vieles hier irgendwo, ja, ich sag mal, anpasst, vereinheitlicht, wie auch immer. Und das muss auch nicht unbedingt was Schlechtes bedeuten.
Wird eine große Menkenke. Ja. Also eine Menkenke ist, wenn man was zermischt.
Ja, genau so.
Vermischt, ja. Also eine Melange, schön. Kommen wir mal zu dieser dörflichen Struktur von Erfurt. Also wenn man sich das anschaut, eigentlich eine Ansammlung von Dörfern, wie wir sind es, 53 oder so?
36.
Ach, 36, die Erfurt ausmachen, der eigentliche Stadtkern, sondern die Festung ist relativ klein. Ansonsten ist das alles Dorfstruktur. Selbst wenn man in den Norden fährt, sieht man das ja sofort. Ist auch speziell für Erfurt, oder?
Ich weiß nicht, ob das speziell ist. Also über den Begriff könnte man jetzt mächtig streiten. Aber tatsächlich, also Erfurt hat 53 Stadtteile. Das ist die Zahl, die du eben genannt hast. Und davon sind 36 Dörfer. Ich sage immer sinngemäß, Erfurt ist keine Stadt. Erfurt ist viele Dörfer. Wenn man natürlich aber sich jetzt die Einwohnerzahlen anschaut, dann muss man natürlich auch sagen, dass nur ein Viertel der Erfurter auf dem Dorf wohnt. Also natürlich gibt es weniger städtische Stadtteile, aber die sind natürlich dann, ich sag mal, also nehmen wir einfach mal Moskauer Platz, das ist jetzt zwar am Rande sozusagen des städtischen Gebietes, aber da wohnen, glaube ich, knapp 8.000 Einwohner. Das sind umgerechnet 4 Dörfer. Also man muss auch ein bisschen, ich sag mal, im Vergleich realistisch bleiben. Aber ich glaube, dass viele Leute, die hier in der Stadt wohnen, also unmittelbar in der Kernstadt wohnen, das ganz gern vergessen oder vielleicht auch gar nicht sehen, dass Erfurt tatsächlich so viele Dörfer hat. Und wenn man so auf die Gesamtfläche von Erfurt schaut, Erfurt ist fast 300 Quadratkilometer groß. Also wirklich eine richtig große Stadt, aber das kommt natürlich vor allem durch die großen landwirtschaftlichen Nutzflächen, die um die ganzen Dörfer herum sind.
Mhm. Dann kommen wir vielleicht mal zu dem Ursprung Puffbohne, also wo ihr am Anfang dachte, Puffbohne, was ist denn das für ein Begriff? Aber es hat schon mit der Gartenbautradition der Samen, also der Landwirtschaftstradition oder Gartenbautradition von Erfurt zu tun. Kann das sein?
Dass das sozusagen. Nee, es hat weniger mit Tradition zu tun, sondern tatsächlich mit Not. Die Puffbohne ist einfach schlichtweg, also eine Bohne, die man im ausgehenden Mittelalter großflächig angebaut hat. Das ist eine Zeit, da gab es hier in Mitteleuropa noch keine Kartoffeln. Getreide war ein sehr, sehr wertvolles Gut. Das heißt, dass Brot am Ende auch teuer war. Wovon haben sich die Leute ernährt? Das waren Bohnen. Ja? Da wurden einfach sehr, sehr viele Bohnengerichte angesetzt. Also ich war jetzt gerade in den letzten Wochen in Afrika unterwegs gewesen, also privat im Urlaub. Und ich bin in einem Hotel abgestiegen, in dem sehr, sehr viele Engländer auch untergebracht gewesen waren. Und da wurde ich sofort an die Puffbohnen erinnert, weil was essen die Engländer zum Frühstück? Bohnen, Bohnen, Bohnen. Und ähnlich war das hier letztlich auch gewesen. Die Leute konnten sich eigentlich gar nichts anderes leisten, als also die ärmeren Leute zumindest, als sehr, sehr oft Bohnen zu essen. Also es ist ein klassisches Arme-Leute-Gericht gewesen. Und erst mit dem Aufkommen der Kartoffel, also so im späten 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, hat sich das dann radikal gewandelt.
Und das war schlimm, weil die Leute mussten Bohnen essen und Bier trinken. Weil ansonsten das Wasser war ja nicht trinkbar. Also da war Bier, Bier und Bohnen war das Hauptlebensmittel, ja, sozusagen.
B&B.
Ja, ja. Genau. Und da kommen wir mal zu dem Biereigen. Da hast du so schöne Fotos zusammengesammelt. Diese Löcher, die in manchen Häusern sind, so, also Masken oder Köpfe, die so den Mund so aufreißen. Und das sind die sogenannten Biereigen oder Biereigenlöcher. Und da hat man dann Stroh reingesteckt, wenn gebraut wurde. Ich dachte eigentlich, dass immer gebraut wurde. Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie war das?
Ja, also Erfurt hat ja fast 200 Biereigen gehabt. Also der Biereige war derjenige, der berechtigt war, Bier zu brauen. Die werden natürlich, ich sag mal, jeden Tag wie auch immer irgendwo gebraut haben. Aber wenn dann der Brauvorgang abgeschlossen ist, dann musst du ja dein Bier erstmal verbrauchen und wie auch immer. Aha. Und dann hast du das wahrscheinlich auch einfach mal 2 Wochen dann nicht gemacht. Ja, aber sobald das Bier frisch im Angebot war, im Ausschank war, haben die Biereigen normalerweise ein Strohbündel oder ein Ehrenbündel in diese Löcher reingesteckt.
Diese Löcher, die dann wieder an den Mund aussahen. Nicht zwingend. Also, aber
heutzutage würdest du eine Fahne raushängen.
Ah ja, und dann wurde das Bier verkauft. Wie war das? Schlunz und das Hochgärige war dann schön vergessen. Ja. Mhm. Aber das wurde dann als Ersatz für Wasser, weil Wasser war nicht trinkbar, haben auch die Kinder Bier getrunken. Natürlich, oder?
100%. Ja, so wird das erzählt, ob es tatsächlich so gewesen war. Und ich sag mal, welche Qualität diese Biere gehabt haben, das ist eine ganz, ganz andere Frage.
Mhm. Also in deinem Buch kann man das schön sehen. Bierlöcher in der Johannesstraße, Regierungsstraße, Stroh, wir stecken in der Marktstraße, aber ein bisschen durch Erfurt läuft. Es ist ja interessant, finde ich, wenn man über den Anger läuft, woanders, wo man sieht die Auslagen der Geschäfte und sonst was, und man braucht aber nur mal kurz anhalten und ein bisschen höher schauen. Und die Häuser, also es ist manchmal so ein anderer Blick, tut gut, finde ich, stehen zu bleiben und mal anders zu schauen, als man sonst schaut. Da entdeckt man auch neue Sachen, und du sicher auch, oder?
Ja, ich habe so ein Grunderlebnis. Mein jüngster Sohn ist 11 Jahre alt. Und als der Paul sehr klein war, also noch im Kinderwagen gesessen hat, ich habe das einfach zum Beispiel genossen, mit ihm permanent Altstadttouren zu machen. Also ich habe damals auch wirklich absolut in der Altstadt gewohnt. Also ich hatte sozusagen immer eine schöne Basis und bin dann jeden Tag 1-2 Stunden immer mal in andere Gassen oder andere Stadtteile gegangen, mit der vollen Absicht. Also er hat dann oft auch geschlafen. Ne? Also du musstest dich dann ja nicht wirklich um ihn kümmern. Hauptsache wurde geschoben, hat übers Kopfsteinpflaster gewackelt. Ich habe mir dann gedacht, ich gucke mir alles an, was nur geht. Ich habe den Blick nach unten gesenkt, ich habe geguckt, wo sind die schönsten Gullideckel, ich habe die Blicke nach oben gerichtet, wo sind die schönsten Hauszeichen, und habe versucht, die Stadt ein bisschen anders zu erkunden. Und ich fand, also das ist jetzt gut 10 Jahre her, das hat mein Blick damals auf Erfurt also auch nochmal ganz anders, ich sag mal, letztlich geweitet und dargestellt. Also das war schon eine schöne Erfahrung. Also ich kann das auch jedem nur empfehlen, einfach sich mal vor Häuser zu stellen, mal die Blicke von oben nach unten wandern zu lassen. Also gerade auf dem Anger ist das wirklich ja absolut irre.
Ja, die Epochen, man denkt ja immer auch, das ist ja der Anger, aber wie viele Epochen eigentlich auf dem Anger jetzt anzutreffen sind, oder?
Ja, also auf jeden Fall mehrere Jahrhunderte.
Ja. Dann, das Angereck, das ist ja so ein, da könnte man jetzt drüber reden, das Angereck ist ja an sich kein Eck, Oder? Also das, also ich kenne es noch, da hat man auf der Terrasse gesessen, einen Eisbecher gegessen, einen schlechten Kaffee getrunken und hat die Leute beobachtet von oben. Das fand ich nicht schlecht, dieses Terrassencafé, wo man das ganze Treiben auf dem Anger hat. Kann man jetzt auch noch machen, wenn man da in diesen in den Mutanten, wie mein Anwohner gesagt hat, sich da hinsetzt, ist ja auch oben ein Kaffee, aber es ist ja nicht im Freien. Schade, dass es weg ist, oder?
Ich bin mir gar nicht sicher, wann es abgerissen worden ist. Das muss irgendwann Anfang der 90er Jahre, also nach der Wende auf jeden Fall, Anfang der 90er Jahre. Und dann kam ja dieser Hugendubel-Neubau dazu. Ja, heute sitzt du unten an der Ecke. Ich glaube, Roma heißt der Italiener und da kannst du so halb über den Anger schauen. Aber es ist ein anderer Blick, keine Frage. Du bist ebenerdig. Früher hast du in der ersten Etage gesessen, hast drunter geschaut.
Klar. Und wieso ist es kein Eck und was ist da passiert? Weißt du das noch?
Diese Angerkreuzung, ja, oder das Angereck, wie wir es heute kennen, das sah vor dem Krieg noch komplett anders aus. Also heute kommst du aus der Bahnhofstraße und kannst sozusagen ohne links und rechts abzubiegen einfach weiterfahren mit der Straßenbahn in die Schlösserstraße.
Ganz normal.
Also so wie wir es heute als normal empfinden und auch als logisch empfinden, das sind einfach gerade Linien, die man sozusagen erstmal hat, so einen richtig schönen klassischen Kreuzungsbereich. Der war früher anders gestaltet, wenn man früher
aus... Das war also nicht so geplant, sondern...
Nee, es war nicht so geplant. Noch vor dem Krieg war es tatsächlich so, dass man aus der Bahnhofstraße kommt, also ich sitze jetzt in der Straßenbahn, wenn man jetzt Richtung Domplatz wollte, dann wäre man erstmal am jetzigen Angereck nach rechts abgebogen, Richtung Kaufhaus, also Richtung Anger 1 wäre man abgebogen und kurz vor der Post wäre man wieder links abgebogen. Das heißt, man wäre sozusagen so eine Art S-Kurve gefahren. So war damals die Straßenführung. Und erst durch Kriegsschäden, durch Bombentreffer, ist sozusagen der heutige Platz in der Größe, wie man den Anger heute so sieht, entstanden. Und dann hat man in der unmittelbaren Nachkriegszeit angefangen, hat gedacht, okay, wir nutzen das als Chance und machen einfach eine andere Straßenführung und begradigen das.
Also im Grunde wie beim Domplatz, freigebombt.
So, ja,
sozusagen. Und dann haben sie es so gelassen, so eigentlich gar nicht so schlecht, also um es jetzt mal böse zu sagen. Und dann ist das so geblieben. Also das ist ein klarer Kriegsschaden durch einen Bombenangriff.
Genau. Und es wurde allerdings eben mehrfach überbaut. Also erstmal war es viele Jahre gar nicht bebaut. Da waren das einfach nur Ruinen gewesen. Dann gab es in DDR-Zeiten diesen Angereck-Neubau, den du ja beschrieben hast, mit dieser schönen Terrasse. Ich kenne sie also wirklich in Erinnerung nur noch von Fotos. Ich weiß zwar, dass ich irgendwann mal drauf war, aber ich habe keine aktiven, richtigen Erinnerungen dran. Ja, und dann kam halt dieser mehr oder weniger schreckliche Hugendubel-Neubau.
Habe eine Umfrage gemacht auf dem Anger und sagte, das ist ein Mutant, das Ding, das geht gar nicht. Mittlerweile haben es aber die Menschen, das ist ja schon viele Jahre her, mittlerweile haben es die Menschen angenommen, es gehört dazu. Ne? Das ist...
Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass also wirklich jedes Zeitalter seine Berechtigung hat, auch, ich sag mal, baulich Zeichen zu setzen. Dahingehend, ich bin tatsächlich wirklich ein großer Freund von zeitgenössischer Architektur. An der Stelle ist es aber meines Erachtens tatsächlich überzogen und ich glaube, es ist auch tatsächlich eine Etage höher ausgefallen, als es ursprünglich sollte. Aber man kann es auch ein bisschen als Minitekel sehen oder als Mahnmal. Also wir haben es jetzt, ist alles okay, aber man kann auch sagen, okay Leute, nicht nochmal.
Ja. Es ist ja immer schwierig, von Bausünden zu sprechen. Du hast es, finde ich, ganz passend beschrieben, dass jede Zeit seine Architektur hat und das ist halt dann so, wie es ist. Wenn man nicht gerade jetzt Alleen und Bäume wegknallt, aber wir sind eben nicht Rodenburg ob der Taube, ein Freiluftmuseum, wo alles so ist wie Mittelalter, sondern es ist eine Stadt, die gewachsen ist und das ist ganz klar. Da wurde überbaut, wurde angebaut und so weiter. Ist der Lauf der Zeit. Mit dem Wort Bausünde, kannst du da was anfangen?
Ja, Bausünden gibt es natürlich etliche, das ist keine Frage, aber ich glaube, die tatsächlich größte Bausünde ist die, dass wir eben bestimmte Dinge vielleicht auch manchmal nicht zulassen. Das ist für mich ist das so ein Musterbeispiel mit dem Bundesarbeitsgericht. Das ist für mich das ist ein absolut irrer, fantastischer Bau. Und wenn ich dran denke, was wir vor, das dürfte gut 20 Jahren her sein, was wir für eine emotionale Debatte in dieser Stadt hatten.
War das so,
ja? Ja, das war, also aus meiner Sicht war es teilweise schlimm. Der große Fokus war ja sinngemäß der, die Stadtkrone Erfurts wird nicht mehr erkennbar sein. Also der Petersberg und
das war die Diskussion. Stadtkrone.
Ja, das war die Diskussion. Und wenn ich diesen Bau heute sehe, also der hat eine Wertigkeit, also der hatte es auch schon vor 20 Jahren, diese Wertigkeit, das ist wirklich ein absolut irres Gebäude. Es ist natürlich auch ein sehr, sehr deutsches Gebäude, muss man auch fairerweise sagen. Also es ist ganz extrem reglementiert und wenn man sich das anschaut, ne, da ist also diese ganzen Fenster und Gefache, die stehen alle wie preußische Wachsoldaten, einer neben dem anderen. Aber ich glaube trotzdem, dass das ist fast schon so ein Stil der neuen Sachlichkeit, der dort wieder neu interpretiert wurde. Und ich glaube, eine Stadt wie Erfurt kann das gut vertragen.
Hat sich da was geändert? Weil Kai-Uwe Schirz spricht immer von Verzagtheit der kulturpolitisch Verantwortlichen. Einer, der kulturpolitisch verantwortlich war oder noch ist, aber jetzt nach Bayreuth geht, der Kulturdirektor, sprach in einem Interview in deiner Zeitung, in der Thüringer Allgemeine, auch von Verzagtheit. Kannst du das nachvollziehen, was die beiden meinen, dass in Erfurt Verantwortliche, politische Verantwortliche manchmal etwas verzagt sind und vielleicht etwas mutiger sein könnten?
Also wenn Kai-Uwe Schirz das sagt, kann ich das nachvollziehen. Bei Herrn Knoblich kann ich es nicht nachvollziehen.
Mhm. Aber es ist immer so die Frage, was ist das Image der Stadt? Also wenn man von den beiden weggeht, immer dieser große Streit, die Diskussion, was ist typisch für Erfurt und womit sollten wir hausieren gehen und wo könnten wir auch innovativer sein oder reicht uns sozusagen die Mittelalter-Metropole, das Fachwerk Moloch? Ist eine Frage, also stadtentwicklungstechnisch, müssen wir da mutiger werden oder ist es so okay, wie es ist?
Also müssen wir mutiger werden, auf so eine Frage kann man ja nie mit Nein antworten. Also natürlich müssen wir mutig. Ja, nein, doch, das meine ich im vollen Brustton der Überzeugung. Natürlich müssen wir mutig sein.
Ja.
Ich bin auch oft sehr erschrocken, wie lange es dauert, bestimmte Projekte tatsächlich anzuschieben und umzusetzen. Das liegt aber nicht unbedingt vordergründig an den Erfurtern an sich, sondern das liegt natürlich auch einfach an bestimmten Gesetzgebungen, die wir haben. Das ist natürlich erstmal grundsätzlich gut, dass es also für bestimmte Bauvorhaben oder im Grunde für jedes Bauvorhaben Abwägungsphasen und wie auch immer geben muss. Aber man kann in dieser Phase eben auch sehr, sehr viel einfach, ich sag mal, am Ende kaputt machen und zerstören und letztlich auch, ich sag mal, Initiativen ausbremsen.
Ja, Petersberg, Definitionskanal, das beste Beispiel, dass dann Leute das Handtuch geworfen haben und sagen, also das unter diesen Umständen geht es nicht.
Ja, Definitionskaserne ist natürlich ein Mammutprojekt und die wird viele, viele Millionen Euro, ich sag mal, am Ende verschlingen, egal was man draus machen wird. Da wird es vielleicht gar nicht mal eine Frage von Mut sein, sondern du brauchst erstmal dafür natürlich ein richtig wahnsinnig gutes Konzept und du brauchst das Geld dafür. Aber ich mach mal ein Gegenbeispiel. Der Hirschgarten. Wir kennen ja, oder die meisten kennen ja noch diese wunderschöne alte Schiffsruine, die da drin gestanden hat. Das Schiffshebewerk, ja genau. Entschuldigung, Schiffshebewerk. Dann sollte ja vor, ja, ich sag mal, gefühlt 10, 12 Jahren ein Einkaufszentrum entstehen. Da gab es auch eine sehr, sehr heftige und eine sehr emotional geführte Debatte, aber interessanterweise war die nach 2 oder 2,5 Jahren eigentlich vorbei. Und es ist dann halt der Park entstanden, wie er heute entstanden ist.
Schönes Beispiel für Bürgerbeteiligung. Also ich weiß nicht, ob es inszeniert war, aber zumindest ist bei mir der Eindruck entstanden. Da gab es eine Umfrage, Haushaltserhebung und man hat sich dann doch auch dann die Leute gehört. Zumindest die sich äußern wollten. Also wahrscheinlich ein ganz gutes Beispiel. Ich habe das Meer angesprochen und dass Erfurt mal im Hansebund war. Und du hast ja in deinem Buch Erfurt für Klugscheißer, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten von der Abschnitt, das heißt von der Gera an die Nordsee, liegt Erfurt am Meer. Da hast du so von der Idee, die es wohl gab, Erfurt anzubinden ans Meer mit Kanälen. War das eine ernsthafte Idee? Oder?
Also es gab diese Idee in den späten 20er, Anfang 30er Jahren tatsächlich Erfurt richtig schiffbar ans Meer anzubinden, also im Prinzip an Nord- und Ostsee anzubinden. Aber das ist natürlich dann irgendwann ganz schnell aus Kostengründen verworfen worden, aber tatsächlich ging die Planung damals so weit, dass man also einen Hafen für Erfurt entwickelt hat, dass man ein Kanalsystem, also zumindest alles theoretisch entwickelt hat. Da gibt es auch Bauzeichnungen dazu. Wenn man die sieht, die sind teilweise wirklich absolut irre. Ich glaube, das Ganze sollte bei Tieftal, also beim heutigen Tieftal, sinngemäß entstehen. Aber wir können wahrscheinlich froh sein, dass das nicht passiert ist, weil es gibt so schöne Beispiele oder negative Beispiele, besser gesagt, Halle an der Saale, die auch noch in Nachwendezeiten ihren Hafen, den die tatsächlich hatten, nochmal mit vielen, vielen Millionen Euro versucht haben zu modernisieren. Und
Halle hat einen Hafen.
Ja, und wenn man heute hinschaut, das ist letztlich eine große Investruine. Ja. Da wurde wirklich klassisch Geld versenkt in Größenordnung. Und ich hab erhebliche Zweifel, ob Erfurt tatsächlich eine Hafenstadt sein könnte.
Aber eine Hansestadt war es. Also Erfurt war im Hansebund. Das würde man denken, Erfurt im Hansebund, das war ein Handelsbund. Erfurt war tatsächlich mal eine Hansestadt, wenn man es so will. Schöne Sache. Biereige waren wir. Lass uns mal darüber reden, dass Erfurt lange nicht in Thüringen lag. Also ich meine jetzt nicht in Thüringen im... Ja, das ist dir peinlich, ne?
Also nee, überhaupt nicht. Also weil es stimmt einfach nicht. Erfurt hat schon immer zu Thüringen gehört, das ist keine Frage. Ich meine, du spielst darauf an, dass Erfurt zu Preußen gehört hat.
Ja, in der Gründung von Thüringen, vom Land, waren sie ja noch nicht dabei. Wir sind ja ihr seid erst später dazu gekommen.
Ja, das ist immer so. Wann wurde Thüringen gegründet?
Also, das musst du dich auch mal provozieren lassen.
Ja, nee, ich lasse mich nicht provozieren. Oh. Alles gut. Doch. Entschuldigung, gleich muss ich husten.
Ja, bitte.
Nein, also die offizielle Landesgründung ist natürlich nach dem Ersten Weltkrieg passiert und damals war Erfurt preußisch und damals konnte Erfurt nicht zu Thüringen formal gesehen gehören. Aber man kann den Faden auch ganz anders spinnen. Ja, Erfurt ist eine Stadt, die 742 von Bonifatius in dem Brief erwähnt wurde als Stadt. Er hat Thüringen nicht als Thüringen benannt, aber als damals existierende Stadt. Es hat kurz vorher ungefähr im 6. Jahrhundert hat das sogenannte Thüringer Königreich existiert. Das ist dann untergegangen im Krieg gegen die Franken. Und da waren die Hauptorte rund um Erfurt gewesen. Also zu sagen, Erfurt gehört nicht zu Thüringen, ist natürlich albern. Wenn wir sagen, Erfurt hat 1921 zur Landesgründung nicht dazugehört, dann ist das sozusagen eine formale Zuschreibung. Mhm. Aber das gilt dann auch für andere Gebiete. Das Eisfeld war auch preußisch verwaltet beispielsweise. Ja.
Ich wollte ja einen Knopf bei dir drücken, der häufig funktioniert, nämlich dieses Lokalpatriotische. Und man sagt, naja, Moment, und ihr, aber wo ich, als ich neu nach Erfurt gekommen bin, nicht verstanden habe, diese Rivalität zwischen Jena und Erfurt. Was ist denn das? Warum machen die da immer so ein Ding miteinander? Haben da irgendwas zu laufen? Kam ja von weit her und so. Was ist das mit diesem Lokalpatriotismus und mit dieser Rivalität, die ja auch mal umschlagen kann ins Bösartige? Ist das noch spielerisch oder was ist das, was da los ist?
Also zum einen glaube ich erstmal, dass die Problematik Erfurt-Jena gar nicht mal so steht. Also man kann die natürlich auf den Fußball beziehen, da stimmt das zu 100%. Ich glaube, die eigentliche Rivalität besteht zwischen Erfurt und Weimar. Ja, also Erfurt in seiner tatsächlichen Bedeutung und Weimar in seiner wahrgenommenen Bedeutung, das sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt als Erfurter, natürlich hat Weimar auch eine gigantische Bedeutung, also allein mit seiner ganzen Kulturgeschichte, das ist überhaupt keine Frage. Aber da kann man auch sehr, sehr viel konstruieren und man kann sich auch sagen, okay, komm, ich mache jetzt ein paar Stellvertreterkriege und das baut mich selbst ein bisschen auf. Am Ende, also ich habe in der Altstadt von Erfurt gewohnt, viele, viele Jahre. Ich bin inzwischen an den Stadtrand gezogen und zwar, also immer noch auf Erfurter Gebiet, aber es ist das letzte Dorf Richtung Weimar. Und ich muss sagen, also nach Weimar bin ich fast genauso schnell gefahren wie auf den Erfurter Anger und ich bin genauso gern in Weimar wie in Erfurt. Also man kann die ganzen Scheindebatten, glaube ich, auch einfach mal ganz gut beiseite lassen und kann einfach sagen, weißt du, man kann da wie dort ganz gut leben und es ist auch schön, dass es Unterschiede gibt, aber man muss diese Unterschiede nicht militant austragen.
Das auf jeden Fall. Und es ist ja manchmal im Fußball schon übel zum Teil, also gerade zwischen Jena und Erfurt, wo das dann umschlägt in eine Form von Rassismus und wo es dann bösartig wird, nicht mehr spielerisch, nicht mehr sportlich ist. Nochmal zurück zu dem Wappen, weil auf Seite 87 in deinem Buch schreibst du, dass Erfurt im Wappen fehlt mit diesen Sternen und das ist dieser Hoheitsstein, von dem du schreibst, aus dem dann letztlich das Thüringer Wappen entstanden ist. War das so? Habe ich mir das richtig gemerkt? Mit den Sternen und dem Löwen dann?
Ja, also das ist ja erstmal so, also das heutige Thüringer Landeswappen, das wir kennen, das zeigt ja diesen Löwen. Der heißt übrigens bunter Löwe, also wenn man ihn wappentechnisch bezeichnet. Und ringsrum sind die Sterne. Und jeder dieser Sterne steht ja für einen Landesteil. Wir haben 8 Sterne im Thüringer Wappen drin.
Und die auf diesem Hoheitsstein sind nur 7.
Und genau. Und in den 1920er Jahren hat das Thüringer Wappen nur aus Sternen bestanden. Und das waren damals, das waren 7 Sterne. Und diese 7 Sterne standen damals für die ehemaligen Fürstentümer. Die sind dann, also nach dem Ersten Weltkrieg sind diese Fürstentümer erstmal zu sogenannten eigenen Staaten geworden. Und diese Staaten haben sich dann zu Thüringen zusammengeschlossen.
Ach so.
Und dazu gehörte eben damals nicht das Gebiet, das preußisch verwaltet war. Und dieses sogenannte preußische Gebiet kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg zu Thüringen, also formal gesehen zu Thüringen und damit auch Erfurt. Und das führte dann dazu, dass in dem Wappen, das dann nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, ein 8. Stern zugefügt worden ist, sozusagen sozusagen für die ehemaligen preußisch verwalteten Gebiete.
Und das war Erfurt. Und Rot-Weiß, kommt das vom Hansebund, weil die Farben des Hansebunds waren ja auch Rot-Weiß. Ja,
Rot-Weiß, also die rot-weißen Farben, beziehungsweise weiß-roten Farben, kommen letztlich aus dem historisch verbürgten Wappen, also im Prinzip sind wir im Hochmittelalter. Das thüringische Landeswappen ist ja sehr, sehr stark angeknüpft an das hessische Wappen. Also wenn man die beiden vergleicht, die könnte man fast verwechseln. Das ist einfach das damals von den Landgrafen geführte Wappen und die Farben. Und das alte Erfurter Stadtwappen, was ja dann auch im Hochmittelalter entstanden ist, ist ja auch rot und weiß.
Erfurt für Klugscheißer, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten mit Mirko Krüger, ein Buch im Klartext Verlag erschienen. Was waren denn neue Dinge, Mirko, die du rausbekommen hast und die tatsächlichen Irrtümer? Also eine neue Sache oder nicht so stark dokumentierte Sache ist ja die mit dem Sportwagen. Hat mich auch überrascht. Sportwagen ist Erfurt, jetzt spinnt er, aber du fährst ja, ich habe dich auch gerne mal irgendwo auf einem Oldtimer gesehen mit Mütze und so und jetzt hat er sich da irgendwas, also ist weder eine Zeitungsente noch eine Finte. Es ist tatsächlich ein Sportwagen in Erfurt gebaut worden.
Ja, tatsächlich. 1919 ging das los. Da gab es einen Autoingenieur, der war vorher in Eisenach tätig gewesen, also bei den sozusagen späteren Dixie-Werken beziehungsweise später BMW. Die hatten schon 20 Jahre lang Autos produziert und er hatte einfach den Traum, selbst Autos zu bauen, also sozusagen eigene Autos zu bauen. Er hat sich dann für Erfurt entschieden. Karl Koch hieß dieser Mensch. Und hat dann in der Zietenstraße, die gibt es heute nicht mehr, aber das ist im Prinzip der Bereich Thälmannstraße, ja, also die heutige Thälmannstraße, also dahinter gelagert, also noch eine Straße weiter nach hinten, und hat dort ein Autowerk gegründet und 1919 war das. Und dann haben die bis 1926 angefangen, dort Autos zu bauen und diese Automarke hieß damals Coco.
Coco mit C?
Mit C, genau, Coco. Also K.O. erstmal für Koch. Und CO einfach für Compagnons. Also es war sozusagen ein Kunstwort, Coco. Und die haben etwa 800 Autos gebaut. Und ich glaube, das ist so im Erfurter Bewusstsein nicht mehr wirklich so richtig verankert.
Gibt's da nur eins?
Ich habe tatsächlich inzwischen zwei gefunden. Also das eine ist relativ bekannt gewesen, dass es das gibt. Das hat inzwischen die sogenannte Autostadt Wolfsburg erworben. Das ist die Firmensammlung von VW. Die stellen das Auto allerdings nicht mehr aus. Die haben das mal kurzzeitig ausgestellt und inzwischen steht es in der Garage. Aber da stehen mehrere hundert Autos. Die haben also gigantisch eingekauft in den letzten Jahren. Alles, was die irgendwo kriegen konnten, was ihnen exotisch vorkam, haben die gekauft. Also dazu gehört ein Coco. Und inzwischen habe ich einen zweiten gefunden, der steht in Bayern. Von dem weiß ich also inzwischen durch Gespräche, also auch mit dem Eigentümer. Und ich werde ein paar Tagen hinfahren, werde mir das Auto anschauen.
Super. Was sind denn Irrtümer, auf die du gestoßen bist, oder wo du sagst, da wird immer mal drüber gesprochen. Das ist aber eigentlich ein Irrtum. Was ist sozusagen dein Lieblingsirrtum, den du auf das Buch gebannt hast?
Ach, Irrtum, das ist natürlich erstmal, also ich relativiere es. Es heißt ja sogenannte populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Ja. Das heißt ja, dass ein populärer Irrtum auch eine Wahrheit ist. Es ist eine Frage, wie man irgendetwas wie auch immer verpackt. Für mich ist eigentlich die schönste Geschichte immer sinngemäß die, wenn es heißt, Erfurt ist eine Stadt im Osten.
Ma.
Ja. Ma. Natürlich gehört Erfurt klassisch zu Ostdeutschland, da müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Aber wenn es dann so eine verbotene Diskussion gibt und so, weil ihr im Osten, wie auch immer, dann sage ich immer, Leute, wo liegt denn München? Ja, München liegt östlich von Erfurt. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr weit im Süden und es gehört natürlich zu Westdeutschland, das ist alles keine Frage. Aber wenn man ganz klassisch hinschaut und guckt sich die regionale Verortung an, dann sind wir sozusagen nicht mehr im Osten. Ja. Warum betone ich das einfach? Weil wenn man realistisch drauf schaut, Erfurt liegt klassisch in der Mitte Deutschlands.
Und ja. Sieht auch wie, wenn man ins Ruhrgebiet und andere Städte fährt, sieht auch super schick saniert, alles sieht aus wie eine westdeutsche reiche Stadt aus.
Ja.
Also gar nicht mehr so ostig.
Ach, was heißt ostig?
Ich glaube, es gibt trotzdem das Klischee ostig. Also das ist irgendwie, also zumindest also ist das hänge ich da hinterher?
Nee, ich glaube, also gerade der manch Wahlkampf, Landeswahlkampf, also gerade in NRW zeigt ja eigentlich, dass es ostig und westig so als Begriffe, wie du sie gebrauchst, eigentlich gar nicht gibt. Also da wird ja immer auf diesen schönen sanierten Osten abgestellt und wie auch immer, der ja eigentlich also viel, viel besser bedient worden sei über etliche Jahre hinaus und die blühenden Landschaften seien natürlich alle schon längst verwirklicht. Wir beide wissen, dass das nicht so ist, aber wir haben natürlich einen Riesensprung erstmal gemacht, das ist überhaupt keine Frage und das ist auch alles wunderschön. Nein, ich möchte eher die ganze Polemik da rausnehmen. Ich sage mal, Leute, klar, Das ist ein populärer Irrtum. Wir liegen im Osten, wir liegen im Westen. Nein, wir liegen einfach in der Mitte. Wir gehören zu Deutschland. Wir sind sozusagen das, als Thüringen das grüne Herz Deutschlands und Erfurt hat das Glück, die Landeshauptstadt zu sein. Und lasst uns einfach ein bisschen stolz drauf sein. Und wir nehmen ein bisschen so den Schaum vom Mund ein bisschen weg und sehen das Ganze ein bisschen entspannt und lächeln dabei und laden alle Leute ein, hierher zu kommen und mit uns einfach Freude und Spaß zu haben, genauso wie wir gerne mal nach München fahren oder woanders hin.
Ja. Wie ist es mit dem Stolz? Also ich finde ja, man kann nur stolz auf das sein, was man tatsächlich auch, wo man Anteil daran hat, geleistet hat oder irgendwie es mit einem zu tun hat. Stolz auf ein Land oder auf eine Herkunft zu sein, ist ja immer, geht ja ganz schnell in eine Richtung, dass ich andere abwerte. Wie hältst du es mit dem Stolz?
Also ich sehe erstmal keine Abwertung darin, wenn man auf irgendetwas stolz ist, wenn man auch auf eine Stadt stolz ist. Was mir an Erfurt richtig gut gefällt und warum ich mich zum Beispiel hier einfach wirklich richtig wohlfühle, sauwohl sozusagen, die Stadt hat für mich eine optimale Größe. Ja? Also ich habe das, glaube ich, auch im Buch sinngemäß so formuliert. Die Stadt ist eigentlich groß genug, dass du immer wieder das Gefühl hast, du kannst Neues entdecken, aber sie ist klein genug, dass du dich in ihr auch irgendwie, ich sag mal, fast schon wie in so einer Familie aufgehoben fühlst, ohne jeden zu kennen. Ja.
Das ist ganz großartig, die Wege, es ist ja flach, mit dem Rad unterwegs sein, es ist alles nicht so hektisch, aber trotzdem ist was los. Eine Stadt ideal, um alt zu werden oder ist auch könnte Erfurt auch für junge Leute attraktiv sein?
Ich glaube, dass Erfurt für jeden attraktiv sein kann. Ja, die Frage ist einfach, hast du irgendwo, also die entscheidende Frage ist natürlich, hast du irgendwo ein Auskommen? Ja? Also hast du letztlich eine Arbeit, hast du damit Auskommen und Einkommen, dann kannst du hier auch gut leben.
Ja. Nun hat sich ja diese Stadt auch gewandelt von einer Industriemetropole zu einer Stadt, wo Menschen wohnen, ein- und auspendeln. Das überrascht mich ja auch immer wieder, das schreibst du ja auch in deinem Buch, wie viele Leute tatsächlich hier ein- und auspendeln. Also das ist auch eine Wohnstätte und ein Ort, wo viele Leute rausfahren, um zu arbeiten. Es kommen aber auch, glaube ich, so 50.000,
gar nicht mehr, ja, ungefähr.
Kommen täglich zu uns rein. Wanderungsbewegung dermaßen, oder?
Ja, aber das ist, glaube ich, auch nicht ganz unnormal. Ich habe mal eine Zeit lang in Berlin gewohnt. Ich vergleiche das dann immer ganz gern und sage, Leute, was ist denn, wenn ich in Berlin wohne und wohne sozusagen am südlichen Stadtrand und arbeite am nördlichen? Ja, dann bin ich...
Also jeden Tag nach Leipzig fahren würdest.
Ja, ungefähr genauso ist das dann. Ja, also es ist eigentlich nicht ganz unnatürlich. Natürlich freut sich jeder über kurze Wege. Und wenn ich mal schnell aufs Fahrrad springen kann und bin in 10 Minuten auf der Arbeit oder so, dann ist das natürlich traumhaft.
Müssten diese Regionen mehr zusammenrücken? Also Leipzig ist ein gutes Beispiel. Man könnte in, glaube ich, in 40 Minuten in Leipzig sein. Das sind oder 45 Minuten, bin ich nicht ganz sicher. Das sind ja Wege innerhalb von Berlin, die ganz normal sind, mit der S-Bahn zu fahren. Also die Region Leipzig, Jena sowieso, Weimar. Aber es kommt einem gefühlt so weit weg. Müssen die Regionen näher zusammenrücken, auch jetzt sagen, entwicklungspolitisch, verkehrspolitisch und auch mental?
Also mental passiert das, glaube ich, schon sehr, sehr stark. Ich habe das versucht, vorhin schon mal sinngemäß zu beschreiben, weil wir einfach wirklich... sehr, sehr viele Wanderungsbewegungen haben, die Leute ziehen hin und her und wie auch immer. Natürlich wäre es super, wenn man das Ganze verkehrsorganisatorisch toll lösen könnte. Und ich sag mal, also schnelle Wege, das ist das A und O heutzutage, ja.
Dein Buch, dein süßes kleines Buch Erfurt für Klugscheißer wird vorgestellt. Am 14. August wirst du zum Norde im Restaurant oder wo ist
was? Im Biergarten.
Im Biergarten in der Gräfengasse 2 bis 6. Das ist eine Seitengasse von
Seitengasse vom Anger.
Ja. Ja. Wirst du dein neues Buch vorstellen. Und was liest du davor? Erzählst du mit den, sprichst du mit den Leuten? Wie läuft so eine Buchvorstellung?
Also das ist immer ganz unterschiedlich. Also ich habe ja wirklich eine ganze Reihe an Büchern bereits geschrieben. Das jetzige ist ja tatsächlich ein Büchlein. Und ich sage immer dazu, es ist ein bisschen gemacht wie ein Poesiealbum. Das heißt, du hast ja...
Erklär bitte nochmal für die Spätgeborenen, was ein Poesiealbum ist.
Ein Poesiealbum ist im Grunde ein Album, in dem, dass du herumreist unter deinen Freunden und deine Freunde machen alle Einträge. Und diese Einträge sind im Normalfall, bestehen die aus...
Ja,
aus
Facebook praktisch. Also irgendwie
ja, im Prinzip so, ja. Das ist der große Vorteil für Facebook, aber vielleicht ein bisschen, ich sag mal, vielleicht ein bisschen tiefschürfender oder tiefgründiger. Und jeder macht einen kleinen Eintrag über 1 bis 2 Seiten, klebt noch ein Bildchen ein oder malt ein bisschen was dazu. Das ist so das klassische Poesiealbum.
Die kleinen Aufkleber, die Sticker, da waren
ja, schöne
Aufkleber, da hast du was gemalt was und dann genau. Sinnsprüche.
Ja.
Sinnsprüche. Lieber Mirko, sei so nett und
Oma. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut und alles so eine netten Sprüche.
Hast du ein Poesiealbum
zu Hause? Also mein Sohn hat eins und ich muss gestehen, mein eigenes, die Kinder haben ja, das nennt sich dann Freundebuch heutzutage, also das ist eine andere Bezeichnung dafür.
Aha.
Aber um jetzt zu diesem Erfurt für Klugscheißer zu kommen, also diese Gestaltungsweise des Poesiealbums habe ich mir eigentlich zum Vorbild genommen, habe gesagt, okay, es kann immer nur ein oder zwei Seiten, sondern so ein kleines Kapitelchen sein, es muss gut gestaltet sein, also ich habe wirklich einen exzellenten Gestalter gefunden und jede Seite sieht ja tatsächlich anders aus wie im Poesiealbum. Du blätterst um und hast sofort ein komplett anderes Layout, andere Schriften, andere Fotoarten, Zeichnungen, was auch immer. Also es soll immer ganz, ganz viele Überraschungen bieten. Es ist sozusagen auch ein bisschen so häppchenweise aufbereitet. Und wenn wir jetzt zum Thema Lesung kommen, wenn du so ein Poesiealbum hast, das kannst du nicht einfach dich hinsetzen und kannst das vorlesen. Das ist dazu überhaupt nicht geeignet. Und wenn man also, wenn wir in dem Fall eine Buchvorstellung machen, dann werde ich natürlich, ich sag mal, ziemlich viel erzählen. Ich werde bestimmte Bereiche auch lesen. Man muss ja sozusagen am Original merken, wie es gemacht ist und wie lang diese Texte sind, aber ich werde eine ganze Menge einfach frei erzählen und an diesem Tag ist es dann einfach so, wir machen es ja mit Absicht in einem Biergarten. Es wird nebenbei was zu essen geben, es wird ein bisschen was zu trinken geben, also wir werden auch höchstwahrscheinlich ein paar Puffbohnen zu uns nehmen können.
Ach, wirklich?
Also,
echt?
Ja, klar, das gehört doch dazu.
Schön Puffbohnensalat oder warm?
Ich lass mich überraschen, was er anbietet.
Ah, ja. Sehr gut.
Also die Feinabsprache machen wir noch mit dem Restaurant, aber es sind ja noch zwei Wochen Zeit.
14.8., das ist gar nicht, was Wochentag ist. Weißt du es? Welcher Wochentag das ist?
Nee, ich muss passen.
Muss mal gucken. Ja. Aber die Uhrzeit kannst du uns verraten?
19.30
am 14. August in der Gräfengasse 2-6 zum Norder Restaurant Biergarten. Die Buchvorstellung Erfurt für Klugscheißer und der Autor dieses Büchleins ist Mirko Krüger. Es gibt noch weitere Bücher von dir, du hast Krimis geschrieben, schöne Geschichten, kann man ja mal schauen und bei Dr. Google mal nachfragen und bei anderen Suchmaschinen wird man dich finden. Und ansonsten hoffe ich, dass du bald wiederkommst, wenn du ein neues Buch schreibst. Ist das schon in Arbeit oder?
Ja, also ich sage mal Erfurt für Klugscheißer. Also würde ich gerne eine Serie draus machen. Und das wird höchstwahrscheinlich auch der Fall sein. Allerdings wird dann der Name Erfurt ausgetauscht durch andere Städtenamen.
Aha, da geht es mit Weimar weiter, ne?
Vielleicht.
Mal sehen. Bis dahin erstmal das Buch Erfurt für Klugscheißer, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten von Mirko Krüger. Danke, dass du da warst. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich bedanke mich.
Tschüss.